Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDE Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Digital ist besser, sang die deutsche Rockband Tokotronic schon im Jahr 1995. Und das war übrigens auch dasselbe Jahr, in dem das Internet allmählich so richtig an Fahrt aufgenommen hat und erstmals auch die breite Masse erreicht hat. Da gab es erstmals mehr kommerzielle Anwender und Nutzer als Nutzer aus der Wissenschaft. Ja, und 26 Jahre später sieht die Welt tatsächlich sehr, sehr anders aus. Das Digitale ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und trotzdem tun sich immer noch viele Unternehmen, gerade hierzulande vielleicht, mit der sogenannten Digitalisierung schwer. Woran das eigentlich liegt und was Unternehmen jetzt unbedingt beachten sollten und ob digital wirklich immer besser ist in unserem Arbeitsalltag auch, darüber rede ich heute mit Anja Händel, die absolute Expertin auf dem Gebiet ist und mir auch ganz digital heute per Video zugeschaltet ist. Anja Händel hat einst Autobauer Porsche so richtig fit gemacht fürs digitale Zeitalter und ist jetzt in der Geschäftsführung der VW-Tochter Diconium. Das ist eine Agentur, die Firmen bei deren Digitalisierungsprozessen unterstützt. Und damit herzlich willkommen, Anja Händel.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie Zeit hatten für uns. Ja, Frau Händel, Sie sind ja Anfang 2020 zu Diconium gekommen und wir wissen alle, dass das Jahr 2020 sehr spektakulär begonnen hat. Kurz darauf ging es mit Corona los. Sie sind also gewissermaßen so ein bisschen in so einen Ausnahmezustand gestartet und wir alle waren plötzlich auch im Homeoffice und viele Unternehmen waren von heute auf morgen gezwungen, digitaler zu werden, wenn man so möchte. Wie haben Sie das denn erlebt damals?
Ja, war natürlich wahnsinnig viel auf einmal für mich und habe auch sehr intensive Erinnerungen in unterschiedlicher Form. Ich meine, ich habe im Januar gestartet und wie es so ist, bin ich dann natürlich erstmal viel auch rumgereist, um bei den Mitarbeitern zu sein, um mich vorzustellen, um dort auch ansprechbar zu sein. Der persönliche Kontakt ist ja noch immer was auch mit Corona ganz wichtig ist und davon natürlich auch gelebt werden konnte in der Form. Und dann ist es quasi gefühlt über Nacht, wie so oft dann sowas kam, Anfang März ja abgebrochen. Wir sind alle ins Homeoffice. Wir haben dann auch wirklich von einem Tag auf den anderen alle unsere Mitarbeiter, wir hatten damals vielleicht so 1000 Leute wahrscheinlich ins Homeoffice geschickt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja. Wir haben, in Wirklichkeit haben wir sie gar nicht so richtig geschickt. Wir haben von Anfang an, auch schon vor der Ansprache der Bundeskanzlerin, Empfehlungen an unsere Mitarbeiter gegeben, von aus dem Homeoffice zu arbeiten. Wir waren natürlich auch überrascht, gespannt, ob das funktionieren wird. Aber wir hatten dann am ersten Tag wirklich alle Leute im Homeoffice und es lief alles. Wir hatten unsere technische Last lag bei zwischen 40% und 60%. Also wir hatten wirklich überhaupt keine Probleme mit Bandbreiten und allem und waren dann total happy und gespannt. Und ehrlich gesagt war ich am Anfang ja auch noch der Überzeugung, war man so ein bisschen naiv. Also zumindest an dem Tag, an dem ich ins Homeoffice gegangen bin, dachte ich, so in 3 Wochen kommt man wieder. Mir wurde es dann in den ersten Tagen dann im Homeoffice schon klar, dass es nicht so sein wird. Aber ich glaube, dass es so lange dauert, wie man jetzt sieht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gedacht, noch wie sich da wandelt. Das ist so das intensive Gefühl von der Tatsache. Und dann habe ich so ein paar Erlebnisse gehabt, eine ganz unterschiedliche Richtung, die ganz spannend waren. Ich habe dann unabhängig voneinander mit zwei Kollegen gesprochen in diesen Tagen. Und die haben dann beide in unterschiedlichen Worten zu mir gesagt, Anja, ich habe keine Angst vor der Pandemie, ich habe Angst vor der Isolation.
Oh, okay.
Weil wir natürlich auch eine ganze Bandbreite an Mitarbeitern haben. Wir haben junge, alte, mit Familie, ohne Familie und. Und das waren eben in dem Fall waren das Leute, die eben keine Familie hatten und eben gesagt haben, sie hatten halt wahnsinnigen Respekt, irgendwie abgeschnitten zu sein und eben keine sozialen Kontakte pflegen zu können.
Ja.
Und da wurde mir sofort klar, dass halt es neben all der Technik auf ganz menschliche Themen jetzt ankommt. Also wir müssen versuchen, eine Community zu schaffen, die im Virtuellen existieren kann, Austausch zu schaffen, mehr Empathie zu zeigen, Empathie im Sinne von zuzuhören, rauszufinden, wer braucht was. Also genau die menschliche Komponente viel stärker zu betonen und damit natürlich dann auf viel stärkere Kommunikation. Also ich bin in meinem Team dann auf tägliche Dailies umgestiegen, wo wir uns wirklich jeden Tag gesprochen haben. Und es war auch eine schöne Erfahrung, weil plötzlich waren alle gleich weit und gleich fern und nicht die zufällig bei mir in Stuttgart sitzen und mit denen ich den gleichen Weg zur Kaffeemaschine haben, treffe ich öfter als die in Hamburg oder Berlin sitzen. Das war irgendwie das Schöne. Und wir haben auch ganz viel dann so als Dekonium gemacht. Also Leute, die dann gesagt haben, ach Mensch, ich kann besonders gut irgendwie Stand-Up-Comedy, haben irgendwelche Stand-Up-Comedy-Nächte organisiert. Wir haben Yoga-Stunden angeboten, die man natürlich auch irgendwie auf YouTube machen kann. Aber es gibt ein anderes Gefühl, wenn du es mit deinen Kollegen zusammen machst und dich da irgendwie zusammentriffst und auch irgendwie siehst, ach, die machen das auch. Und dann schaffst du andere Kommunikationsebenen. Also da haben wir ganz viel gemacht. Und das war so die Innensicht nach Dekonium rein, also so die Mitarbeitersicht. Und mein anderes großes Erlebnis war in die Außensicht, nämlich der Wir versus Virus Hackathon, der dann Anfang 2020 auch lief, wo ich mich als Mentor angemeldet habe und wo wir dann mit einem Team, das war jetzt zufällig auch von Dekonium, dass ich da geschlittert bin, weil es ein bisschen chaotisch war am Anfang und wir uns eben abstimmen konnten über unsere Firmennetzwerke, haben alle gesagt, ach, seid ihr auch dabei, fangen wir doch schon mal offline an, bis Slack funktioniert. Es war ein bisschen damals ein bisschen chaotisch, da reinzukommen. Und haben dann innerhalb von 48 Stunden einen vollumfänglichen E-Commerce-Shop, was ja auch unser Hauptgeschäft ist, mit unserem Programmieren hingestellt, für eben die ganzen kleinen Läden. Weil was klar war, wer digital nicht verfügbar ist, ist nicht da. Und digitale Geschäftsfähigkeit, das ist unser Geschäft. Und da eben auch vor allem die ganzen kleinen Läden zu helfen, Plattformen zu schaffen und denen auch zu helfen, in nicht nur technologisch, sondern vor allem auch in den Prozessen dann wie arbeite ich, wenn ich plötzlich eine Pizza abgeholt bekomme? Ich meine, die Pizzabäcker wissen es noch am ehesten, aber wenn jetzt plötzlich mein Menü oder meine Käsespätzle abgeholt werden und ich das nicht mehr im Service ausgebe, das verändert natürlich auch viel in den Abläufen bei den Leuten. Und oder wenn die Leute eben nicht mehr reinkommen und bei mir einkaufen, sondern ich plötzlich irgendwie was verpacken muss und verschicken muss und vielleicht auch Rücksendungen habe in einer anderen Form. Das sind ja dann die Hauptthemen. Also man merkt gleich, die Technologie ist wenig das Problem, sondern eigentlich mehr, was auf menschlicher und prozessualer Ebene abläuft, das sind die Hebelpunkte, die sich sicherlich am meisten verändert haben und verändern.
Okay, das sind vielleicht auch, ist das so der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern Digitalisierung und digitale Transformation, oder? Die werden oft synonym verwendet, aber eigentlich ist da ein Unterschied, oder?
Total, also Digitalisierung finde ich eh so ein bisschen ein komisches Wort, weil digitalisieren tut man alles, was digitalisiert werden kann. Hat mal ein weißer Mann gesagt, also nicht weiß im Sinne von weiß, sondern ein, weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber er hat jemand gesagt, klar, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, weil es immer um den Nutzen geht. Und wenn nur jemand einen guten Nutzen daran zieht, wird es gemacht werden. Aber es geht ja nicht darum, Papier einzusparen oder möglichst viel in den Rechner zu verlagern, sondern eigentlich geht es darum, wie verändert sich unsere Arbeit und was macht es mit uns Menschen und welchen Nutzen stiftet das uns und wie macht es unser Leben besser, weil wir digitalisieren ja nicht um der Digitalisierungswillen, sondern darum, dass wir für uns alle ein besseres Leben schaffen. Da nehme ich vielleicht jetzt mal irgendwie eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich komme ja aus einem Konzern, der Autos baut, der Hardware baut. Hardware ist was sehr Exklusives, das kann sich nur ein gewisser Kreis an Menschen leisten. Ja, selbst das kleinste Auto kostet viel Geld, wenn man die Weltbevölkerung anschaut. Und das ist was sehr exklusiv ist, was sehr, man ist sehr privilegiert, wenn man sich teure Hardware anschaffen kann. Mit Digitalisierung und der digitalen Transformation schaffen wir es, dass wir Softwareplattformen haben, wo wir teure Hardwareprodukte plötzlich sharen können. Also sprich, wir schaffen es damit, Mobilitätsplattformen als Synonym jetzt zum Auto zu schaffen, die plötzlich viel inklusiver und viel nachhaltiger werden, weil man plötzlich eben nicht mehr die Hardware besitzen muss, einen Führerschein haben muss und irgendwie fahren können muss, sondern was ich auch ausschließe, ich meine, wenn ich irgendwie alt bin und irgendwie nicht mehr so sicher und nicht mehr viel gefahren bin, habe ich vielleicht einen Führerschein, aber kann eben nicht mehr so gut fahren oder fühle mich danach oder ich bin blind oder taub und kann das eben nicht, dann geben Mobilitätsplattformen mir die Möglichkeit, eben trotzdem mobil zu sein. Und deswegen glaube ich auch, dass irgendwie Software eine ganz starke Power hat, unsere Welt nachhaltiger und inklusiver zu machen. Und das ist der Punkt, woran ich und woran auch Dekonium jeden Tag arbeitet, ja.
Okay, jetzt ist mit digitaler Transformation sind auch manchmal Ängste vielleicht verbunden. Also es gibt jetzt gerade ganz frisch eine Studie von der Beraterfirma Ernst & Young. Da sagen 12% aller Befragten in Deutschland, dass sie Angst haben, dass ihre Jobs durch so eine Digitalisierung gefährdet sind. Und gerade in der Autoindustrie haben sogar 20% ein bisschen Sorge, wenn es um digitalen Wandel geht. Sind das berechtigte Ängste oder was würden Sie sagen?
Ich glaube, es ist ganz normal. Veränderung macht jedem irgendwie Angst und Sorge, weil es eine neue Situation, wir müssen aus unserer Komfortzone raus, wir kennen uns nicht mehr so gut aus. Und das ist natürlich nichts, was jemand gerne macht. Also niemand verändert sich wirklich gerne, oder zumindest die allerwenigsten Menschen, die ich kenne, verändern sich gerne. Ich merke das immer so ein bisschen an so kleinen Situationen, wenn man irgendwo hin muss zu einem Bewerbungsgespräch oder sowas und man war da noch nie, dann ist jeder noch so ein bisschen nervös und wie komme ich da hin und bin ich rechtzeitig da und wo ist dann die Tür und das sind ja erste Anzeichen von irgendwie Ängsten oder Besorgnis und ich glaube, das ist so im Kleinen, wo es jeder auch sieht, wenn dass jeder damit irgendwie so zu kämpfen hat und Veränderung, je größer sie wird und je unbekannter das ist, wohin das mich auch bringt, umso mehr sorgt es natürlich für Bedenken, für nicht nur ein Umarmen der Veränderung, sondern eben auch einen kritischen Blick darauf. Und ich glaube, gerade die Automobilindustrie hat natürlich viele Herausforderungen. Es ist ja nicht nur die Digitalisierung, die da gerade voranschreitet, die Transformation, sondern natürlich auch Veränderungen im Antrieb. Autos werden immer einfacher gebaut, also sprich eigentlich wird es einfacher. Das ist wahrscheinlich sogar genau andersrum. Wenn da Sorge da ist, wird die wahrscheinlich nicht so sehr wegen der Digitalisierung sein, sondern eigentlich eher damit, weil in den Hardware-Bereichen Autos fertigen leichter wird. In den Software-Bereichen wird hingegen werden viel mehr neue Jobs entstehen, weil das eben die neue Komplexität ist, die im Mobilitätsbereich hinzukommt oder auch in den Automobilen, die Software zu beherrschen. Also da ist eine Veränderung da. Ich glaube, man ist da immer voller Sorge. Ich glaube, auch mit Corona hatten wir auch alle große Sorge, dass dann große Industrien wegbrechen und irgendwie auch viele Jobs verloren gehen. Und das ist ja auch in der Form nicht nur passiert. Ja, also wenn man sich jetzt anschaut, was sie für andere Themen haben. Ich habe heute Vormittag mit einer Freundin telefoniert, die in dem technischen Bereich von so Steckverbindungen arbeitet oder die Halbleiterindustrie. Das sind jetzt plötzlich alles Industrien, die boomen plötzlich, um die es nicht mehr so gut bestellt war, weil eben viel da ist. Ich glaube, Veränderung ist da in den unterschiedlichsten Bereichen und natürlich ist Sorge da, weil das Individuum sieht natürlich nur seinen persönlichen oder Weg, der eben eine Veränderung mit sich bringt. Aber ich kann dazu nur raten, eben sich mit Technologie zu beschäftigen. Ich sage immer, wer Zukunft gestalten möchte, muss Technologie begreifen. Ich glaube, das ist was sich vielleicht auch jeder so zu Herzen nehmen kann. Wir gehen damit um, das ist in unserem Alltag da. Jeder nutzt es auch. Jeder nutzt die Vorteile von Softwarelösungen, von Plattformen. Und da kann ich jeden nur dazu einladen, sich auch damit Technologie zu beschäftigen und mit den Zukunftsthemen, um eben dann auch da nicht abgehängt zu werden. Und unabhängig davon gibt es natürlich auch noch einen ganzen Haufen an Berufen, die nur ganz, ganz, ganz schwer ersetzt werden können und auch nicht auch werden. Und das sind interessanterweise die Dinge, wo eben viel Individualität drin ist. Und das sind zum Beispiel bei ganz für uns scheinbar einfachen Tätigkeiten, also die Reinigung von Gebäuden oder, das sind Sachen, die werden nicht so schnell von Robotern gemacht werden können. Die sind viel zu individuell und viel zu komplex für Roboter, wohingegen Themen, die immer wieder gleich sind, Schlagwort Steuerberater oder sowas, das sind Themen, die eben viel leichter zu digitalisieren sind. Deswegen ist da auch eine spannende Dynamik gerade drinne, was sich eigentlich auflöst und wo eben auf gar keinen Fall im nächsten Jahr was absehbar ist. Pflegekräfte, Reinigungskräfte und. Da wird nicht so viel digitalisiert werden.
Okay. Jetzt sagten Sie gerade, dass man Technologie vielleicht begreifen muss, auch als Unternehmen und sich mit dem Digitalen auseinandersetzen muss. Nun hatte man den Eindruck, als wenn viele Unternehmen vorher das gar nicht in Frage gestellt haben, ob es sowas wie Homeoffice mal geben muss oder ob man digitale Meetings hat. Es war einfach plötzlich da, man musste es plötzlich machen. Glauben Sie, dass ohne einen äußeren Einfluss wie Corona überhaupt jemals sowas wie digitale Meetings in dieser Breite stattfinden würde?
Also Vielleicht schon, aber sicherlich nicht in dieser Kürze der Zeit. Das hätte wahrscheinlich eher noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte benötigt, um das hinzubekommen. Weil warum war das der Fall? Ja, nicht, weil es technologisch nicht möglich war. Das war die ganze Zeit da. Oder weil am Schluss das Vertrauen nicht da war. Das Vertrauen ins System, das Vertrauen, dass es funktioniert, das Vertrauen in die Mitarbeiter, das Vertrauen in die Kollegen. Das ist genau das, was ich vorher meinte mit dieser Dinge verändern sich und wir wollen sie eigentlich erstmal nicht verändern. Und heute erkennt vielleicht auch der eine oder andere oder die ein oder andere, dass es eben auch ganz auch Vorzüge davon gibt. Ja, gerade auch so ein bisschen hybrid zu arbeiten, ein paar Tage die Woche vielleicht ins Büro zu gehen und ein paar Tage die Woche auch von zu Hause zu arbeiten, je nachdem auch, wie meine Arbeit ist, wie ich sie gestalte. Und da war das natürlich ein riesiger Beschleuniger, Corona. Ich glaube, in vielen Bereichen, ja, wir können auch die Bildung anschauen oder. Das wäre alles nicht so schnell passiert, dass man dort die so digitale Formen findet, zu arbeiten. Das wäre auf keinen Fall so schnell passiert. Und ich glaube, dadurch, dass man musste, und ich glaube, das ist auch oft ein Thema, wenn ich gefragt wird, was ist so der größte Hemmschuh an der digitalen Transformation oder an der Veränderung, dann sage ich eher der aktuelle Erfolg. Leute, die erfolgreich sind, wenn alles gut läuft, will man es nicht verändern, weil es gibt ja überhaupt keine Notwendigkeit. Und dann bleibt man dabei, was oder wie man es schon immer gemacht hat. Und das bringt einen natürlich nicht in das Unbekannte.
Okay.
Mit allen Vor- und Nachteilen, sage ich jetzt mal. Man fühlt sich erstmal wohl, weil man muss nichts verändern. Auf der anderen Seite kann man eben abgehängt werden.
Okay. Jetzt kommen Sie aus einem Umfeld, wo Sie mit Global Playern, mit großen Unternehmen zu tun haben. Würden Sie denn sagen, dass digitale Transformation auch ein Thema ist, mit dem sich kleine und mittlere Unternehmen auseinandersetzen müssen? Oder ist das für die vielleicht eher eine Sache, die ein nettes Gimmick ist?
Nee, ist total notwendig. Also wir haben natürlich ich arbeite für einen großen Konzern, lassen Sie mich so ausdrücken, mit Volkswagen. Und natürlich sind das große Global Player, aber es war auch bewusst mein Schritt, als ich zu den Kunden gegangen bin, dass ich eben mich aufmachen wollte, auch andere Unternehmen in der digitalen Transformation begleiten zu können. Ich war natürlich bei meiner Zeit bei Porsche viel im Austausch mit anderen Unternehmen, aber die Zusammenarbeit ist natürlich dann begrenzt, was man machen kann. Und das Schöne an Diconium ist, dass wir auch so ungefähr zu 50% für andere Unternehmen jenseits des Volkswagen-Konzerns arbeiten. Das ist ganz wichtig für uns, auch um unseren Blick aufzumachen, um Wissen über Industrien zu transferieren, um voneinander zu lernen. Diversität, Vielfalt, ein vielfältiger Blick auf Dinge ist super wichtig, wenn man sich mit digitaler Transformation und Digitalisierung beschäftigt. Und deswegen machen wir das auch für kleinere Unternehmen. Also wir arbeiten auch für viele Mittelständler und helfen denen in ihrer digitalen Geschäftsfähigkeit und in ihrer Reise der digitalen Transformation. Wie verändert sich die Art und Weise, wie ich mein Produkt dem Kunden anbiete? Wie verändert sich mein Geschäftsmodell vielleicht auch? Genau da arbeiten wir auch mit vielen Mittelständlern zusammen. Und das ist, glaube ich, ein super entscheidender Punkt. Und ich glaube, der wird auch immer wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Das ist halt für Großunternehmen gar nicht so schwierig. Ja, die haben ihre Abteilungen, Bereiche, die haben die Ressourcen dafür. Und gerade im Mittelstand ist es super wichtig, sich auch die Zeit zu nehmen und damit auseinanderzusetzen. Weil das ist ein Thema, ist egal, wie groß oder klein die Firma ist, was immer gerne runterfällt. Man hat immer zwei Sorgen. Ja, entweder hat man zu viel zu tun oder man hat zu wenig zu tun. Wenn man zu wenig zu tun hat, hat man eigentlich tut man sich schwer, dann irgendwie Geld zu investieren in Veränderungen. Wenn man zu viel zu tun hat, hat man eigentlich keine Zeit dafür. Das ist immer das Dilemma, in dem man ist. Mm-hmm. Aber da gilt es eben auszubrechen und ja, sich in guten Zeiten auf schlechte vorzubereiten. Da kann ich nur jedem raten, sich in den guten Zeiten freizuschwimmen und mit den Zukunftsthemen und Technologie zu beschäftigen, um eben nicht abgehängt zu werden, wenn die Zeiten dann schwieriger werden.
Bisschen anderes Thema. Sie haben bei LinkedIn, der Karrierenetzwerk, vor einiger Zeit den Hashtag Show to Grow etabliert. Können Sie mal kurz erläutern, was es damit auf sich hat?
Ja, das habe ich zum Weltfrauentag gemacht. Ich glaube, eines der großen Themen ist auch, dass wir dass ich natürlich aus einer sehr männerdominierten Industrie komme, also sowohl Automobil als auch Softwareentwicklung. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, ist natürlich sehr männerdominiert und ich habe immer viel mit Männern gearbeitet und habe da auch tolle Rollenmodelle, mit tollen Kollegen arbeiten können, die mir gezeigt haben, wie was geht und wie was funktioniert und wie ich arbeiten kann. Aber es gibt sehr wenige Frauen in dem Bereich. Und dieses Show to Grow ist für mich so ein bisschen, zeig mir was, damit ich wachsen kann. Es gibt ja genügend Studien, die zeigen, dass man eben viel auch gerade aufgrund der deutschen Sprache gewisse Personengruppen eben auch mit dem Geschlecht verbindet. Also wenn wir von Piloten reden, dann stellen sich die meisten Kinder im Kindergarten einen Mann vor, wenn die den malen sollen und keine Pilotin. Deswegen bin ich auch eine Freundin vom Gendern, auch wenn es mir selber noch schwerfällt, es auch in meiner Sprache jeden Tag einzubauen. Aber ich glaube, Sprache schafft Realität und Rollenmodelle zeigen Wege auf. Und mit Show to Grow versuche ich zu inspirieren, tolle Frauen zu zeigen, Frauen, die ich bewundere, von denen ich was lernen kann, von denen ich denke, dass andere es lernen können und die inspirieren können, seinen eigenen Weg zu gehen und sich eben, das eben zu machen, wenn es auch noch nicht so viele Rollenmodelle in den Bereichen gibt. Und dafür mache ich Show to Grow.
Okay, interessant. Ja, wir sagten Sie gerade selber, dass die IT-Welt nach wie vor recht männergeprägt ist. Es gibt eine Studie des Weltwirtschaftsforums, da sind in Deutschland gerade mal, ich glaube, 15% oder 16% der Beschäftigten im KI-Sektor sind Frauen. Jetzt könnte man ja annehmen, dass Männer die Digitalisierung schon ein bisschen prägen. Also heißt das, dass Frauen bei dieser neuen digitalen Arbeitswelt, die sich da auftut, mal wieder so ein bisschen im Hintertreffen sind? Ist das eine Gefahr, der man jetzt begegnen muss?
Ja und nein. Ich glaube, man muss, was super wichtig zu beachten ist, ist in meinen Augen, dass wir Vielfalt brauchen. Und das Geschlecht ist natürlich ein Thema. Und das fällt oft auch ganz leicht auf, wenn man drauf sensibilisiert ist, weil es ein sehr leicht erkennbares Merkmal. Aber wir brauchen das natürlich in allen Bereichen. Also wir brauchen in dem Bereich, in dem ich arbeite, vor allem auch ganz viele Menschen, die sich mit Hardware beschäftigen, mit Menschen zusammenkommen, die sich mit Software beschäftigen. Weil ich sage jetzt mal so, wenn man einen Raum voll Ingenieure und Ingenieurinnen hat, die alle irgendwie gleich ticken und die gleiche Historie haben, den gleichen sozialen Hintergrund, mehr oder weniger die gleiche Vita, bis auf das Geschlecht und dann vielleicht dadurch Rollenmodelle, die im Familienkontext anders laufen, werden wir halt trotzdem sehr ähnliche Lösungen bauen. Ich glaube, wichtig ist für Softwareentwicklung und für Digitalisierung eben sehr mit sehr diversen Teams zu arbeiten, Teams, die mehr sehen, als ein Einzelner sehen kann, weil der eben nur seinen einzigen eigenen Erfahrungshorizont mitbringt. Wir hatten gerade die KI-Entwicklung erwähnt. Das ist eben super wichtig, dass wir dort mit diversen Teams arbeiten und auch diverse Daten nutzen, weil im KI-Umfeld zum Beispiel ist oft auch so, dass unsere Daten halt auch sehr einseitig geprägt sind und dadurch eben Dinge nicht unbedingt inklusiv denken. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig zu beachten dabei.
Ja, Frau Händel, wie stellen Sie sich denn die digitale Zukunft vor? Also wenn es ideal läuft, wo sind wir in 10 Jahren in der Arbeitswelt?
Ich zweifle überhaupt gar nicht dran, dass es uns in 10 Jahren besser geht als heute. Technologie hilft uns dabei, unser Leben besser zu machen. Das ist der Zweck von Technologie. Ansonsten würden wir sie nicht einsetzen. Es gibt natürlich Themen, die wir machen, wo wir die Langzeitfolgen nicht sehen. Das ist natürlich irgendwie die große Herausforderung, wenn man in komplexen Systemen arbeitet. Man sieht es ja ganz stark auch im Bereich der Nachhaltigkeit, wo eben Technologien eingesetzt worden sind, weil man sie eben fortschrittlich fand, aber es ja eben Auswirkungen auf die Natur haben oder in den Bereichen, die man eben nicht sehen kann. Aber im Großen und Ganzen geht es uns heute besser denn je. Also als Menschheit, vielleicht nicht unserem Planeten, aber als Menschheit geht es uns besser denn je. Wir wurden noch nie so alt, wir waren noch nie so gesund, wir waren noch nie so gut ernährt als Weltbevölkerung. Das sind wirklich, uns geht es besser denn je. Und Technologie ist da der Treiber dafür. Und ich denke, das wird in 10 Jahren auch nicht anders sein. Dass es uns noch besser geht, als es uns heute geht.
Das ist eine optimistische, schöne Aussicht. Wunderbar, das ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Frau Händel, vielen lieben Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Und ja, lieben Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.